angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Let's go back and see what made these boys and girls angry.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hatecast. Wir hatten eine kleine Pause, sind jetzt aber zurück und ich beginne diesen Cast-Thema mit Hallo Pascal.
Hallo.
Pascal, Manöverkritik, letzter Lovecast, Vorbilder. Was sagst du, wie waren wir?
Der ist schon ewig her, ne?
Aber wir waren schon ziemlich gut, ne?
Ja, der ist super, wenn ich mich noch dran erinnern würde. Der ist ja, diesmal ist er ja wirklich noch länger her als die anderen.
Ja.
Schön, dass wir Vorbilder mal wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben haben. Finde ich erstmal gut. Und ja, und der Podcast war sowieso super.
Ja, ist immer eigentlich immer. Wir haben auch wieder Kommentare bekommen. Drei Stück. Einer davon ist vom Chef gewesen und kurz, der ist egal.
Okay.
Ja, und haben noch zwei längere. Ich würde sagen, ich lese mal den ersten vor von Ding Dong, ja? Du machst den zweiten dann, okay. Also
unser Lieblingsuser.
Unser Lieblingsuser natürlich. Unser Lieblingsuser Ding Dong schreibt, was habt ihr denn da für ein belangloses Stück Kino herausgesucht? Da weiß ich gar nicht, was ich dazu schreiben soll. Der Film ist für mich so ein typischer 5 bis 5,5 Punkte Kandidat. Er unterhält so ein bisschen, langweilt aber auch immer wieder und bietet eigentlich in keinster Weise irgendetwas Interessantes oder gar Besonderes. Ist für mich so ein Film, den ich beim Essen oder beim Surfen nebenher laufen lasse. Kein Rohrkrepierer, eben aber auch nicht der Rede wert. Von daher möchte ich lieber wissen, warum das mit dem neuen Podcast so lange gedauert hat. Manche Menschen brauchen Unterhaltung auf dem Weg zur Arbeit. Außerdem habe ich zuletzt einen alten Podcast gehört und frage mich seitdem, wo bleiben eigentlich der angekündigte High-Film-Podcast und der Slasher-Podcast? Also ich hätte auf beide Bock. Ja, Ding Dong. wir würden lügen, wenn wir sagen würden, die kommen auf jeden Fall. Aber die stehen auf unserer Planung. Also es werden neue
Podcasts. Also der High-Film-Podcast. Serienkiller. Ja. Also der ist bei mir auch noch durchaus Thema, weil es einfach ein tolles Thema ist. Aber Haie, da müssen wir mal warten, bis der nächste große Hai-Film kommt oder bis der weiße Hai irgendwie 50 wird oder was weiß ich was.
Mac 2. Ja. Aber es werden neue Podcasts kommen. Wir werden auch versuchen, mehr so Special-Podcasts zu machen. Ja,
so Themen-Podcasts.
Genau. Ne? Aktuell sind wir mit Game of Thrones ziemlich ausgebucht. Aber das ist ja bald auch vorbei. Ne? Also keine Sorge, lieber Ding Dong, du bekommst neues Futter. So, und jetzt würde ich sagen, Pascal, du bist dran.
Gut. Also ich lese jetzt den Kommentar von unserem Lieblings-User Incorruptus vor, der geschrieben hat, tja, ein Punkt. Also es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe und ich erinnere mich nicht an viel, was schon mal nicht für den Film spricht. Sean William Scott kann ich schon mal nicht leiden. Der im Podcast genannte Charme, der diesen Film so lovable machen soll, ist an mir gänzlich vorbeigegangen. Für mich war das ein ziemlich klischeebeladener Film, der seine Werte, die er vermitteln wollte, ziemlich mit der Brechstange kommunizierte und mich ziemlich kalt gelassen hat. Der Witz ging auch an mir vorbei. An Schmunzeln kann ich mich nicht erinnern. Meine Bewertung, beziehungsweise mein Bewertungssystem, versucht die ganze Bewertungspalette von 0,5 bis 10 zu gleichmäßig zu nutzen. Und wenn ich mir mein Ranking so anschaue, dann kenne ich 819 Filme, die besser sind als Vorbilder. Tendenz steigend. Aber wie an anderer Stelle besprochen, bin ich vielleicht einfach ignorant, was zumindest diesen Film betrifft. Ach ja, Kiss ist auch nicht meins. Und McLovin kann ich auch nicht leiden. Rudd ist der einzige Sympathiepunkt oder zumindest ein halber Sympathiepunkt.
Ja. Seien wir ehrlich, ich finde ja diesen Incorruptus, den fand ich schon immer scheiße. Ich meine, 819 andere Filme, die besser sind, die würde ich hier gerne mal wissen. Die sollte mal aufzählen. Also, wir sollten auf uns mit solchen Cretons abzugeben.
Stimmt, finde ich auch. Ja. Also wenn der heute hier wäre, dann würde ich ihn fragen, 819 Filme, kannst du mir die auch alle nennen?
Ja, könnte ich.
Schön.
Ja, die sind alle aufgeschrieben. Das ist keine zufällig gewählte Zahl.
Na okay, dann ist okay.
Und damit herzlich willkommen im Podcast Incorruptus oder wie wir ihn nennen, unser Lieblings-User Incorruptus oder auch Max. Wir werden dich, glaube ich, einfach jetzt weiter Max nennen. Ja, Max, du bist heute mit dabei bei unserem Hatecast. Wir haben ja gesagt, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch und du bist der Tapferste gewesen. Vielen Dank oder für die Einladung. Oder der Dümmste, das werden wir jetzt herausfinden.
Er hat sich getraut.
Er hat sich getraut, genau, genau. Dummheit und Mut liegen nah beieinander.
So ist es.
Und wir reden heute über Django Unchained.
Uff,
genau. Und ich habe eine gute Nachricht für alle Leute, die mich nicht mögen. Ich werde mich nämlich nicht besonders an diesem Podcast beteiligen, denn ich mag Django Unchained.
Warum bist du dann hier?
Ja, ich habe gesagt, warum bin ich, muss ich mitmachen? Du hast gesagt, ich soll mitmachen, also bitte.
Ja, ja, du kannst das so gut, du kannst so gut ins Thema einführen.
Ja, genau, das habe ich jetzt gemacht. Und es fängt immer mit der ersten Frage an, die ich jetzt auch mal direkt an unseren Max stelle. Max, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt?
Tatsächlich bin ich da einmal in mich gegangen, in Vorbereitung auf diesen Podcast und musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass ich das vollkommen falsch abgespeichert hatte und ich mich eigentlich überhaupt nicht dran erinnere, mit wem und wo ich in diesem Kino war und mir den Film angeschaut habe. Aber ich habe ihn im Kino gesehen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich erinnere mich leider nur noch an das Gefühl, als ich aus dem Film gegangen bin. Und das war einfach eine Enttäuschung, die sicherlich davon abhängig war, dass ich eigentlich ein großer Tarantino-Fan bin und mich eigentlich sehr darauf gefreut hatte. Und dieser Film mich eben nicht überzeugt hatte, was für mich ein ganz neues Gefühl war. Ja, ein Tarantino, der mich enttäuscht.
Mhm. Pascal, wie war's bei dir?
Ich habe ihn damals auch zum Kinostart gesehen, aber nicht im Kino. ja, ich war auch sehr enttäuscht, weil ich auch ein großer Fan von Tarantino bin und ich war sehr ernüchtert und auch dann sehr traurig, dass ein Regisseur wie Tarantino, der eigentlich ja nicht enttäuschen kann, es doch kann.
Hey?
Genau. Ja. Und wie war es bei dir, Stu?
Ich habe den im Kino mit Freunden geguckt und das war ein Kinobesuch, den ich nie vergessen werde, weil es ein ganz schrecklicher Kinobesuch war. wir hatten Karten reserviert, wir waren, glaube ich, zu 5 Mann und wir waren aber 2 Minuten zu spät und das heißt, unsere Karten waren weg und hatten dann noch richtig perverse Sitze, so ganz vorne, so in der Ecke, ja, wo ich so schön den Hals verdreht. Und der Film geht ja auch 2,5 Stunden, das war so ganz toll. Dazu war es Freitagabend, Spätvorstellung und, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich sag's, wie es war. Der Saal war halt voller Assis. Und die haben halt munter alles kommentiert. Ja, also wirklich, die haben irgendwie immer gegrölt, wenn das böse N-Wort kam. Und das kommt dem Film ja oft vor. Die haben gegrölt bei jedem Schuss. Die haben es war einfach, es war pervers. Es war echt scheiße. Und einer meiner Begleiter hat dann auch mal was gesagt. Genau wie andere Leute. Aber diesen Assis scheißegal. Und nach der Vorführung, weiß ich noch, sind wir dann zum Goldenen M gefahren, um noch was zu essen. Und der eine Begleiter, der das gesagt hat, war mit seiner Freundin noch in einer Tankstelle, weil er tanken musste. Und wir standen vom Goldenen M und sahen dann diese Gruppe Assis in den Laden reingehen. Und ich habe dann mitbekommen, wie einer sagte, boah, der eine Typ, ey, der uns so blöd von der Seite angemacht hat, ey, wenn der jetzt hier wäre, den würde ich voll kaputt hauen. Und das war dann die Entscheidung, dass wir nicht zum Golden M, sondern zu Burger King fahren. das ist meine Geschichte mit Django Unchained, den ich sehr, sehr mag. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu zu sagen habt, warum ihr Django Unchained nicht mögt. Und ich würde sagen, Feuer frei und ich halte einfach mal die Klappe jetzt.
Okay. Dann wollen wir anfangen. Das Erste ist natürlich erstmal zu sagen, worum es geht. Willst du das machen oder soll ich das eben in aller Kürze raushauen?
Ja, also ich würde es mal versuchen, das kurz zusammenzufassen. Also im Prinzip geht es darum, dass Django, ein afroamerikanischer Sklave in den USA, gleich in der ersten Szene befreit wird von einem Kopfgeldjäger namens Dr. King Schulz. Und dieser Dr. King Schulz Django braucht, um eben 3 Gangster zur Strecke zu bringen, weil Django weiß, wie die aussehen. Und daraufhin beginnt sie ja einen Pakt zu schließen, dass sie das zusammen machen. Er hilft ihnen, die Gangster zu fassen und auf der anderen Seite wird Schulz ihm die Freiheit gewähren. Und im weiteren Verlauf, nachdem das auch alles ganz gut klappt, geht es dann darum, was Django eigentlich will. Er will auch seine Frau befreien. Und Dr. King Schulz sagt ihm, dass er ihm helfen will, weil er jetzt eine Verantwortung für ihn hat und ihn dahin ja, begleiten will und die zusammen sich auf den Weg machen, um Brunhild oder Hildi zu befreien.
Genau. Mhm. So ist es.
So weit, so kurz.
Ja. Ja. Würdest du sagen, dass du Western-Fan bist?
Tatsächlich nicht. Das hatte ich schon so in meiner Vorbereitung auf den Podcast, hatte ich mir so überlegt, ja, wo sind meine Qualifikationen? Sicherlich nicht daher, dass ich mich gut im Western-Genre auskenne, da es nicht mein großes oder mein Lieblingsgenre ist. Da bin ich tatsächlich relativ unbewandert. Mhm. Aber ich sag mal so, es gibt auch Western, die ich leiden kann. Also das ist kein Ausschlusskriterium. Ja, also einen guten Western, ich sage jetzt mal, für eine Handvoll Dollar oder eine, für ein paar Dollar mehr, diese Spaghetti-Western zum Beispiel haben mir sehr gut gefallen. Und 310 to Yuma habe ich auch gemocht, auch wenn schon lange her. Und also es gibt auf jeden Fall Western, auch wenn mir jetzt nicht viele einfallen, aber es gibt welche, die mir gefallen. Also dieses Genre ist jetzt definitiv nicht der Grund, weswegen ich bei Django enttäuscht war.
Okay. Ja, also ich bin ja großer Western-Fan und ich habe mich auch, also Western-Elemente gibt's ja in jedem Tarantino. Das ist ja so eines seiner Leitmotive, die immer wieder aufbereitet werden. Und ich habe mich sehr gefreut, als die Meldung kam, dass Tarantino seinen ersten wirklich reinrassigen Western drehen wird, sofern man irgendeinen Tarantino-Film reinrassig nennen kann. Und ich war dann doch relativ enttäuscht, wie Tarantino mit dem Western-Genre umgeht, weil, also man muss ja dazu sagen, dass Tarantino im Prinzip nur zitiert und dem Western-Film eigentlich keine neuen Impulse abbringt. Ich weiß nicht, inwiefern du das nachvollziehen kannst, wenn du jetzt nicht so viele Western gesehen hast, aber wenn du dich ein bisschen mit Western auskennst, dann siehst du, dass das eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Zitaten ist.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass er sehr viel immer wieder zitiert. Ne?
Also das immer wieder, aber sie hatten noch was Eigenes. Mhm. Also natürlich, die Tarantino zitiert immer, zitiert viel und zitiert auch sehr gut. Aber bei Django hatte ich echt das Gefühl, dass diese Vehemenz an Zitaten und an Verweisen diesem Film wirklich viel von seiner Individualität genommen hat. Weil er, glaube ich, zu versteift darauf war, diese Verweiskette auszubauen. Also das, und jetzt guckt euch den Namen noch an, der kommt daher, diese Szene, die gab es so, ich spiele die Musik ein, die so und so war. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast.
Also, ja, wahrscheinlich fehlt mir da einfach so ein bisschen das Wissen, um diese ganzen Zitate richtig zu deuten. Aber was ich sagen würde, was halt Tarantino bisher immer ausgezeichnet hat, waren halt ein Stück weit die Dialoge, oder? Also, ja, Dialoge total, sind total das A und O eines Tarantinos. Und ich finde, die gehen wirklich in Django wirklich verloren irgendwie. Also da hat man nicht das Gefühl, dass man einen Tarantino sieht diesbezüglich. Also für mich, ja, also ich kann jetzt nur aus meiner Warte sprechen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich davon zitierwürdig finde. Was mich begeistert hat, was mich irgendwie gecatcht hat, wo ich mir denke, boah, das höre ich mir gleich nochmal an. Ich meine, eigentlich kann man das fast so bei jedem Tarantino ein Stück weit rezitieren oder wiederfinden oder aufzählen, was einem da davor gefallen hat. Und das war jetzt zum Beispiel bei Django gar nicht. Und Das stimmt.
Weil wenn du jetzt an andere Tarantinos denkst, jetzt natürlich Pulp Fiction, klar, da ist jeder Satz erinnerungswürdig, aber du hast recht, wenn man an Django denkt, dann hat man nichts Erinnerungswürdiges in den Dialogen oder Monologen, was man nochmal sich jemandem erzählen würde. Der Satz, aber der ist Hammer. Ja. So bam. Und dann weißt du, boah, geil. Ja. Ja. Was nicht heißt, dass Django schlechte Dialoge hat.
Ja, das wollte ich auch nicht sagen.
Weil Tarantino ist immer noch ein hervorragender, ne?
Aber das nicht das falsch stimmt. Verstehen. Richtig. Es ist, das bitte auch nicht falsch verstehen jetzt, was die Kritik an dem Film anbelangt. Natürlich sind Tarantino-Dialoge immer noch besser als die Masse, aber es ist halt tatsächlich mit dem Anspruch, mit dem man als Tarantino-Fan reingeht, nicht, hat mir nicht genügt.
ist nicht so ikonisch einfach,
ja.
Ne?
Genau.
Dabei versucht der Film in jeder Szene ikonisch zu sein.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich muss auch sagen, dass der Anfang eigentlich mich noch ziemlich gut gecatcht hat. Also
wenn Django und Dr. King Schultz sich das erste Mal treffen.
Ja, also ich meine, das gleich das zweite, also diese Szene, wo er dann diesen Sklavenhändler erschießt und gleich als zweites stirbt ein Pferd. Das ist schon mal...
das fand ich super.
Das muss man erstmal auch die Eier zu haben, einen Film damit beginnen, dass erstmal ein Tier, ein unschuldiges Tier erschossen wird. Fand ich grandios. Das hat erstmal ein guter Einstieg. Das war zack, bumm. Muss man sagen. Ja. Beeindruckend.
Oh, das wird die Userin SB2929 sehr freuen, weil die ist große Tierfreundin.
Dann wird sie den Film auch nicht mögen.
Nein, sie wird wahrscheinlich genau da schon abgeschaltet haben.
Das war dann sehr früh. Wie gesagt, der Anfang war ja noch gut. Nein, und dann geht's im Prinzip eigentlich auch noch ziemlich schön weiter, finde ich, dass Schulz ihn befreit, ihm dann das Schießen beibringt. Das ist alles eigentlich ganz schön, auch diese Montage. Was schon so der erste Knackpunkt war, kann man im Nachhinein eigentlich erst sehen, wenn man den ganzen Film gesehen hat, ist für mich die Szene mit dem Ku Klux Klan oder mit diesen Kapuzentypen. Ja, da muss ich einfach sagen, das ist so ein ganz anderer Humor. Das ist Slapstick, das ist so total irgendwie doof. So, also es passt nicht in den insgesamt Kontext des ganzen Films, finde ich. Es ist diese eine Szene hat so viel mehr Slapstick und was weiß ich was Charakter, dass das einfach so, wenn man den Film dann komplett fertig gesehen hat, einfach rausfällt und schon mal irgendwie inhomogen ist. Ich habe so ein ganz blödes Zitat, aber was mich da immer so ein bisschen erinnert, ist, könnte eigentlich einer der Cowboys den Schuh des Manitou zitieren und sagen, Jeffrey hat schon wieder gefurzt. Das würde in dieser Szene, finde ich, nicht auffallen.
Ja.
Um böse zu sein.
Ja. Ich habe ihn ja jetzt auch wieder vor 2 Tagen gesehen und da ist mir, also ich finde die Szene ja an und für sich lustig. Ist ja vollkommen in Ordnung, die Szene, aber nicht im Film. Ja. Das wirkt wie eine Szene, die man in das Bonusmaterial packen muss.
Ja, genau. Genau.
Einfach so eine deleted scene, ne?
Ja.
Stimmt.
Hat einen ganz anderen Ton, irgendwie ganz andere Komik. Und, also nicht homogen. Absolut nicht.
Nein.
Nee. Und für mich ist der Film dann eigentlich auch, das jetzt mal beiseite, wie gesagt, die Szene für sich würde funktionieren allein. Aber ich finde tatsächlich, und ich weiß nicht, ob du mir da einstimmst, aber sobald DiCaprio, nichts gegen DiCaprio, ich mag DiCaprio, DiCaprio ist ein toller Schauspieler, auch in diesem Film, aber mit dem Auftreten von DiCaprio hat der Film irgendwie so ein bisschen verliert's für mich. Also den Anfang, wie gesagt, den finde ich schön, aber so ab DiCaprio und wie er dann so von Anfang an dargestellt wird und wie er auch ist, dieser ist ja ein unglaublich flacher Charakter. Ja, ist also ganz böse und gierig und sadistisch und hey, so ich sag mal, so einen schwarzen Charakter hat Tarantino noch nie geschrieben. Also schwarz in einer Welt aus weiß und schwarz, also böse, mit schwarz meine ich böse in diesem Zusammenhang. Also so einen bösen Charakter hat er dann eigentlich noch nie geschrieben, dem man auch nichts Gutes abgewinnt. Tarantino sagt ja selber, glaube ich, hat er mal gesagt, dass er von allen die Charakteren, die er geschrieben hat, den einzigen, den er nicht mag, ist Calvin Candy. Und das kann ich nachvollziehen. Also der ist ja auch einfach, und der ändert sich nicht, der ist ja nichts. Also der erzählt ja einfach nur seine, der lebt ja einfach nur aus, wie toll sadistisch und böse er ist. Da soll ein Feindbild generiert werden. Das ist erstmal, finde ich, bin ich nicht gewohnt von Tarantino und hat mich auch erstmal schon mal so ein bisschen enttäuscht, dass da auch keine Sympathien oder Grautstufen oder sowas kommen. Ich finde, das ist ein ziemlich, ziemlich flacher Charakter.
Wobei er das ja bei den ganzen Sklavenhaltern in Anführungsstrichen hat, wenn man mal darüber nachdenkt, allein diese Brittle Brothers, die drei, das sind ja auch so totale Hillbillies mit vollgepissten Hosen.
Ja.
Richtig. Ja, ich glaube, man kann schon verstehen, warum Tarantino das so gemacht hat, warum er die Weißen so gezeichnet hat, außer natürlich den Dr. King Schultz, warum die so schlechter wegkommen. Aber ich war auch ein bisschen irritiert, wie extrem Tarantino da doch auseinander dividiert zwischen den Hautfarben. Wobei man ja dann auch wieder sagen muss, dass er die Schwarzen auch nicht sonderlich gut darstellt, sondern nur den Django. Der Rest steht daneben und guckt zu. Und natürlich Steven. Steven, gespielt von Samuel Jackson. Aber da ist auch so ein Ungleichgewicht, fand ich. Also die Schwarzen, da gibt es wichtige Figuren, die Nebenfiguren, die sind da, um traurig aus der Wäsche zu gucken oder gefressen zu werden. Mhm. Und die Weißen sind sind irgendwelche Hinterwäldler mit Schweißflecken bis zum Arsch und vollgepissten Hosen, die nichts lieber machen als Sklaven auspeitschen.
Und die alle aber nicht so viel Zeit bekommen. Also die sind ja dann einfach, die sind ja gefangen, diese Brittle Brothers sind dann tot oder oder hier der andere, der wird ja auch abgeschossen, genau, Django schießt den ja auch ab.
Den Big Daddy.
Den Big Daddy, ganz genau. Und ich meine, das ist ja okay. Ja, die sind ja alle böse und gut und weg und zack und gut ist, aber dann gibt's halt diesen Kevin Kennedy, der das ja tragen soll. Ne? Der muss der muss ja diesen Film mittragen und ich meine, DiCaprio ist DiCaprio, an ihm liegt's nicht.
Der spielt das brillant.
Ja, schon. Ja, das
nur
schon.
Halt der macht mehr aus der Figur, als das Drehbuch hergibt.
Womöglich.
Was das Schöne an dieser Figur ist, auch wenn du sie ist flach, da hast du recht, was das Schöne an der Figur ist, ist, dass sie so in Wahrheit total dumm ist.
Ja.
In Wahrheit ihre Kult.
Und in Wahrheit ihre. Ja? Ich habe bei meinen Notizen Trump-esque stehen, weil er so ein Bild generiert, was er nicht ist. Ja, mit diesem Frankophonen, dass er so gern so Französisch. Ja. Aber bitte sprechen Sie kein Französisch mit ihm, das versteht er nicht. Ja, okay. Ja, das beleidigt ihn. Ja. Das ist so mehr voll der mehr Schein als Sein. Das ist wunderbar dargestellt. Also ja, ein Charakter, wie man ihn hassen kann.
Ja, aber sorry. Und das wahre Böse ist vielleicht der Steven dahinter. Und das fand ich dann wieder, du sagst ja, wenn die auf der, wie heißt es, Candyland, ne? Wenn die auf
Candy Ranch,
oder? Genau. Wenn die da sind, dass der Film für dich abflacht, aber dadurch, ich finde, durch die Figur des Steven von Samuel Jackson gespielt, habe ich glaube ich schon gesagt, egal, sage ich nochmal, gewinnt der Film das erste Mal so ein bisschen Ambivalenz, weil er durch diese Figur des Stevens aufzeigt, dass das System der Sklaverei nur aufrecht gehalten werden konnte, wenn die Unterdrückten mitspielen. Und dieser Steven ist die entscheidende Figur, die Sklaverei anstachelt. Weil ich glaube, der Candy, wenn du dem Candy sagen willst, ich gebe dir 20.000 Euro und dafür lässt du alle Sklaven frei, sagt er, ist okay.
Ja. Womöglich.
Und der,
also wenn es ein guter Deal ist. Also, welche Sklaven wahrscheinlich?
Ja, aber ich meine, oder halt 100.000. Ja,
ich verstehe.
Und der Steven ist ja jemand, der sagt, das sind Schwarze, das kannst du nicht machen. Der Schwarze auf dem Pferd, das geht gar nicht. Der schläft auch nicht im Haus, das geht überhaupt nicht. Der ist rassistischer als der eigentliche Antagonist.
Ja, weil er in dem System so sich nach oben gearbeitet hat.
Ja.
Also er hat sich in diesem rassistischen System, konnte er sich halt so hocharbeiten. Ist ja immer so. Ne? Also ist ja eigentlich in jedem System, auch von Unterdrückten gab es ja schon immer, das zeigt ja auch die Geschichte immer wieder, Leute, die dann sich in dem System hochgearbeitet haben, auch wenn sie zu den Unterdrückten gehörten. Das gibt's, glaube ich, überall.
Ja,
das
ist gar nichts. Und die Figur fand ich interessant. Das ist jetzt nicht sonderlich klug.
Ja.
Und das sagt auch jetzt nicht sonderlich viel über die Sklaverei oder was weiß ich aus, aber die Figur fand ich interessant.
Das will ich jetzt gar nicht bestreiten.
Ist wahrscheinlich auch die interessanteste Figur des Films. Für mich.
Ja?
Also wenn ich den Film gucke, freue ich mich immer, wenn Steven kommt.
Das kann ich insofern nachvollziehen, als wenn wir bei der Charakterzeichnung gerade noch sind, wenn wir die anderen so uns anschauen, mit Dr. King Schulz den absolut weißen Ritter haben, also doppelt weiß, weißen an der Welt.
Den Mentoren,
der dem
Schwarzen auf seinem Weg zur Selbstbestimmung führt. Genau. Und Django, der schwarze Superstar.
Ja, das ist die Frage. Also, ich finde, Django ist erstmal ein unglaublich passiver Held. Der wird erstmal befreit und dann kommt ein, also das Einzige, was er kann, ist dann anscheinend schießen. Also er lernt es ja nicht mal. Er schießt ja gleich mit der neuen Flinte, die er in die Hand bekommen hat, sofort den Big Daddy weg. Das ist ja, glaube ich, der erste Schuss, den er irgendwie vollführt und trifft den auf so und so 400 Metern. Das heißt, das kann er schon. Und dann wird ihm alles so beigebracht von Dr. King Schulz und Dr. King Schulz hat auch den Plan, wie man seine Frau befreit. Dr. King Schulz erzählt ihm im Prinzip seine eigene Geschichte, indem er die Geschichte von Siegfried und Brunhilde erzählt. Die kann ja nicht mal Django selbst irgendwie erzählen. Und das, ich weiß nicht, hier ist es so ein Western. Eigenschaft oder so eine Western-Sache, dass der Held auch schweigsam und wenig sagt und was weiß ich. Aber das funktioniert, finde ich, für einen Tarantino-Film. Ja, ein schweigsamer Held, der hat dann wenig Profil. Und ich finde,
ja, der schweigsame Helden haben wir ja Clint Eastwood als Paradebeispiel. Oder eben natürlich Franco Nero als Django im Original. Aber die sind schweigsam, aber die sind trotzdem markant. Mhm. Die kriegen durch ihre Schweigsamkeit kriegen den Charakter. Bei Django ist es so, der sagt die erste Stunde vielleicht 3 Sätze und ist so jemand, der immer nur hinter Dr. King Schulz hinterher dackelt.
Ja, genau.
Und dann hast du halt schon mal eine Stunde verbraucht mit der eigentlichen Hauptfigur und du weißt nichts über diese Figur. Und du weißt nur, okay, der wurde befreit und möchte seine Frau wieder haben, okay.
Genau. Und King Schulz stellt sich voll in den Schatten. Solange King Schulz lebt, ist Django der Schatten, mehr nicht. Also das ist halt auch das. Und das ist so ein bisschen auch so die Krux, dass dann der Moment, wo King Schulz stirbt und Django dann um sich schießt, er dann auf einmal der ist, der den restlichen Film trägt. Ich meine, da sind ja schon beide tot. Sowohl DiCaprio als auch Calvin Candy. Und King Schulz. Beide tot und dann ist er jetzt da und knallt alle über den Haufen. Und da kommen wir dann auch schon, also dann hat er noch so seine halbe Stunde,
die auch da hat er noch mal 45 Minuten, glaube ich,
übertrieben ist. Oder 45, ja. Erstmal, er hat nur 45 Minuten, in denen er dann endlich mal unchained ist, wenn man sagt, dass er davor noch der Dackel vom King Schulz war, ja. Und dann ist das noch so aufgeblasen, das Ende. Also das war, klar, ein Tarantino ist nicht stringent, aber ein Tarantino, der unterhält, während er nicht stringent alles zu Ende erzählt. Und dieses aufgeblasene Ende, erst nochmal gefangen genommen, dann wieder weg, dann sich da befreien und zurück, das ist, glaube ich, schön gedacht und auch wichtig, dass der Django als dann auch sich selbst sozusagen mit eigenem Kopf und eigenem Schaffen befreit, weil er selber die List hat, um seine weißen Typen
Widersacher.
Widersacher, genau, dass er die sozusagen überlistet. Da muss er sich ja auch mal emanzipieren, ne? Das passiert dann endlich mal so 20 Minuten vor Ende, um dann zurückzugehen, alle über den Haufen zu knallen. Und das ist halt dann so.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, die letzten 40 Minuten von Django, so schlecht war Tarantino noch nie.
Schön, ja.
So schlecht habe ich Tarantino noch nie erlebt.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass Tarantino bei Django nicht mehr mit seiner Stammcutterin zusammengearbeitet hat. Okay. Mit der Sally Menke. Die ist nämlich davor gestorben und Django Unchained wurde von dem Fred Reskin geschnitten. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es vielleicht daran liegt, dass Django so unrund wirkt, weil der wirkt nicht geschmeidig.
Mhm. Ja.
Ob es vielleicht daran liegt. Und dadurch, dass er halt erzählerisch nicht geschmeidig wirkt, funktioniert er halt auch dramaturgisch nicht. Dieser schwarze Mythos, den Tarantino da heraufbeschwören möchte, der wirkt ja total unelegant.
Ja. Also vor allem, was ist das für ein Mythos von einem Typen, der die ganze Zeit dem Plan, der auch ein ziemlich bescheuerter Plan ist, vom Weißen hinterherrennt und dann am Ende sozusagen sich einmal es schafft, aus seinen Fesseln zu befreien und dann nochmal den Rest abknallt. Also es ist dann auch kein großer, also da ist einfach so wenig Eigenleistung, da ist zu wenig er der eigentliche Held. Also, ja.
Aber Tarantino versucht ihn ständig so als neue Legende in Szene zu setzen, wenn dann so die Kamera von unten auf ihn zuzoomt und er dann da auf der Plantage steht mit der Peitsche in der Hand.
Ja, und ganz bezeichnend finde ich auch eine der letzten Szenen im Film, da hat er dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, da kommt ja ganz am Ende nochmal so ein kurzer Rückblick, wo er auf diesen Schneemann schießt und Schulz zu ihm meint, sie werden dich die schnellste Knarre oder die schnellste Pistole im Süden nennen. Boah, ist das schwach. Das ist dann so, jetzt nur damit ihr es wisst, er ist unglaublich schnell im Schießen. Ach so, das ist das Besondere an ihm, oder? Ich weiß es nicht. Das fand ich ganz schlecht. Ganz schlecht.
Was ich auch unfassbar peinlich fand, also wirklich peinlich, ist, wenn Django am Ende auf dem Pferd die Tricks macht.
Oh ja.
Kannst du
stimmt.
wenn dieses Haus in die Luft fliegt und er dann weiß, okay, ich kann mich jetzt mit meiner Frau in den Norden aufmachen, da werde ich, ist eine aufgeklärte Gegend, aber erstmal haue ich jetzt noch ein paar Tricks mit meinem Pferd raus, ey, das staunt ihr, was ich alles kann.
Das
tat weh.
Ja.
Das tat weh. Was ich auch noch zu bemängeln habe, was ich auch echt extrem fand, ist, Tarantino hat ja immer ein sehr gutes Gespür für Frauenfiguren. Der hat total ikonische Frauenfiguren gemacht. Quasi in fast jedem seiner Filme gibt es eine ikonische Frauenfigur. Mhm. Und dann hast du jetzt in Django Broomhild.
Genau.
Broomhild. Ja. Oder Brunhilde, wie wir sagen.
Die schafft
es. Und das ist so ein ständig jammerndes Häuflein Elend, das ständig befreit werden muss.
Das ist da kommt nichts, im Gegenteil, die ist ja auch noch das Problem. Ne? An der erkennt ja sozusagen der Steven, dass da mehr zwischen den beiden ist.
Ja.
Und die schafft es auch nicht irgendwie, sich da rauszureden oder da irgendwas dafür zu tun, dass das klappt. Nee, nee, die ist auch noch der Schwachpunkt im Plan, in Anführungszeichen. Also es ist, ist leider ein bisschen Missgriff mit dieser
Entwicklung. Also es kam ja die Meldung, dass Tarantino eine 30 Minuten längeren Extended Cut geschnitten hat. Mhm. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Charakterausbau von der Figur der Hildi.
Womöglich.
Weil in der Kinofassung geht die gar nicht. Ja. Da geht die überhaupt nicht.
Ja. Bleibt ziemlich blass. Wie ging's dir mit dem, ich habe mir jetzt mal den Turning Point so genannt, sie haben einen großen Plan, sie schaffen alles, King Schulz erlebt so viel Grausames, Sadistisches, Schlimmes, was für ihn ein echtes Problem ist, und dann kommt es zu diesem Punkt, dass er die Hand von Candy, der sie sozusagen überlistet hat, er schafft es sozusagen, ihn dieses Händeschütteln noch abbringen zu können oder wollen, weil er ja sagt, nur dann ist der Deal perfekt. Und Schulz, der immer davor alles durchschaut hat, der immer sozusagen Pläne macht, der immer um die Ecke gedacht hat, der so auch absolut, auch wenn er hat Mitgefühl, er hat Empathie, ja, aber er war bisher nicht der Irrationale, ja, er war nicht der von Gefühlen geleitete, schafft es dann nicht, die Hand zu geben, erschießt ihn und lässt sich natürlich sofort selbst erschießen, weil es ist wichtiger zu sagen, ich konnte nicht anders, als dass er vielleicht noch andere Widersacher platt macht. Dieser Punkt, der war für mich unlogisch. Der war für mich nicht, den habe ich nicht gefühlt. Es ist zwar schön aufgebaut, nach dem Motto, das Fass ist jetzt zum Überlaufen gebracht, King Schulz kann nicht mehr anders, er muss sich jetzt diesen widerwärtigen Typen entledigen und ihn abknallen, aber das hat nicht, also für mich hat das nicht gepasst.
Ja, es passt nicht zur Motivation der Figur. Also du hast gesagt, klar, ihm reicht's jetzt und Händeschütteln geht gar nicht. Was ich da an der Szene wieder für ein Problem hatte, ist, dass das ein 1:1 Zitat aus dem Film Der Gefürchtete ist. Das ist genau gleich.
Gut.
Und okay. Wenn du Kevin Candy das erste Mal auftreten siehst, siehst du, dass er die Nelke an der Brust hat. Mhm. Er hat so eine Nelke an der Brust.
Okay.
Als Anhänger. Ist einfach so eine Nelke. Bei dem Abendessen. Und genau diese Nelke gibt es halt in Der Gefürchtete. Und ich wusste schon, okay, der stirbt jetzt, indem irgendwer genau in diese Nelke reinschießt. Und ich habe halt nur drauf gewartet, wie Tarantino jetzt diese Szene aufbaut, dass es dazu kommt. Und dann, okay, so also. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, es sind halt diese Zitate, die nur auf die Zitate manchmal hingearbeitet werden, einfach, um diese Hommage zu erfüllen, die Tarantino da in sein Drehbuch geschrieben hat. Ob das jetzt Sinn macht, von der Figur des King Schulz aus, nein. Mhm. Weil normalerweise wäre King Schulz hingegangen, hätte die Hand geschüttelt und dann wären sie abgedampft.
Und hätte ihn später umgebracht oder irgendwie. Oder halt,
irgendwie sowas. Genau, irgendwas. Ja.
Oder irgendwie ihn so provoziert, dass er erst angegriffen wird und er sie dann platt macht.
Oder also, sie hätten einfach nachts die Plantage in die Luft gejagt oder was weiß ich.
Ja, genau, irgendwie.
Aber ja, das, da hast du schon recht, das funktioniert nicht.
Das war so ein bisschen. Und ja, also das ist, und ich meine, und auch dieser ganze Plan, ja, muss ich auch sagen, also das ist auch so ein bisschen was mich auch in dem Film stört, ist diese Mandingo-Kämpfe, die gibt's ja auch gar nicht. Also diese Mandingo-Kämpfe sind ein also wenn man, also ich habe jetzt nicht viel recherchiert, aber ich sag mal so, die ersten drei Google-Links, die ich dazu gefunden habe, haben mir alle gesagt, dass Geschichtsschreiber noch nie was davon gehört hätten. Ist sicherlich eine fiktive Story da drin, okay.
Ist von dem Film Mandingo übernommen, ja.
Ah ja, gut, dann weißt du wieder mehr als ich. Aber der Punkt ist halt, worauf ich hinaus will, ist, dass man das so da einfügen muss, als Plan, wenn man doch eigentlich für mich eine viel schlüssigere Erklärung hat, warum ein Deutscher ein deutsch sprechendes schwarzes Sklavenmädchen kaufen will. Das ist halt einfach, finde ich, viel schlüssiger, als dass einer, der mit Riesenproblemen mit der Sklaverei, Riesenprobleme mit diesen sich gegenseitig bis zum Tod umbringenden Mandingo-Kämpfen Kämpfern hat, dass man den da hinschickt und darüber sozusagen verhandelt. Und tatsächlich finde ich, ist es auch nicht so schlau gewesen, Django mitzunehmen.
Da habe ich mich auch gefragt, was wäre passiert, wenn, okay, Django geht mit King Schulz da halt hin und sagt, ich habe gehört, sie haben ein deutsches Sklavenmädchen oder ein deutschstämmiges Sklavenmädchen, das ist die Frau vom Django, ich gebe ihnen jetzt so und so viel Geld, können wir die dafür haben? Ja. Da hätte Kenny doch gesagt, okay.
Ja.
Ja, oder? Genau.
Ja. Das ist so. Ich meine, sobald der was man Candy zutraut, ist, dass er so sadistisch und so also ist, dass er halt einfach sagt,
hey. Aber er ist Geschäftsmann.
Ja, na klar, er ist Geschäftsmann. Aber er sagt, also dieses Ding von wegen, ich sehe da ist ein schwarzer, freier, also ein freier, schwarzer Mann, der sozusagen. Ja, sorry. Tut mir leid. Ja.
Also, da gibt es Freier,
ein,
ja?
Ein Django Freeman, ja, ein freilebender ehemaliger Sklave, der seine Frau haben will. Und das ist der Punkt, wo ich King Schulz verstehe. Das wird nicht klappen. Wenn der hingeht und sagt, ich will meine Frau haben, dann wird er sagen, hey, hättest du gern, kriegst du nicht, weil ich dich leiden sehen will. Okay. Ja. Ja. Aber muss ja keiner wissen. Das ist ja überhaupt nicht, Django muss da nicht mitgehen. Da kann auch einfach der King Schulz hingehen und sagen, hey, schau mal, die hat ein R auf der Wange, das ist ein Runaway, ist eh sozusagen beschädigte Ware, ich kauf die einfach. Sich da so ein bisschen in diesen Südstaaten-Slang einreden und die spricht Deutsch, die will ich haben und das wäre für $300 und ich sag mal 50 Minuten weniger, eine Stunde, eineinhalb Stunden weniger Film hätte das, wäre das über die Bühne gegangen.
Das wäre doch super gewesen.
Und da hätte man Dialoge schreiben können.
Ja, King Schulz geht zu Candy hin und klärt das in 5 Minuten. Film vorbei.
Ja, Mann. Ja, also das war noch so mein kleines Plot-Problem. Aber
ja. Es stimmt schon, aber man muss dazu auch sagen, dass einfach die Szene dann mit Candy, wenn sie da am Tisch sitzen, dass die ja echt grandios ist. Also wenn Candy dann von Steven darauf aufmerksam gemacht wird, dass die schon echt gut ist und wie DiCaprio dann den toten Schädel auf dem Kopf legt. Es ist schon eine der besten Szenen des Films. Ob sie jetzt logisch und nötig wäre von der Motivation und von weiß ich nicht,
Aber ich finde, das ist auch ein Punkt, es ist eine der besten Szenen, aber es ist tatsächlich eben nicht so ikonisch. Es ist tatsächlich auch etwas, allein vom Inhalt rezitierst du es nicht, wenn du irgendwo hingehst, aber trotzdem auch dieses Ding, wie dieser vollkommen durch und durch Rassist und Sadist Idee über die zerebralen Beschaffenheiten von den Schwarzen beschreibt. Das ist okay. Das ist ein guter Monolog. Der ist super geschrieben. Der ist super gespielt, meine ich. Der ist super gespielt. Aber der ist auch nicht so ikonisch. Also der ist auch nicht so bombastisch. Der hebt sich tatsächlich in dem Film ab, weil sonst keine Ahnung der eine One-Liner in Erinnerung bleibt wie Django das D ist still oder
was natürlich silent, auch direkt übernommen ist aus Django vom Original.
Da wären wir wieder bei deinem Problem. Ja, genau. Das ist halt einfach schade. Das ist so als Tarantino, wie gesagt. Genau. Darf ich jetzt kurz noch mein größtes Problem mit dem ganzen Film? Also, es ist so, Tarantino besitzt eine Fähigkeit, die sonst kein anderer hat, finde ich, in der Art, dass er Gewalt, und zwar explizite Gewalt, und egal wie bösartig die ist und wie schlimm die ist, bis hin zu Folterszenen, die als unglaublich unterhaltsam darstellen kann. Und mit einer Leichtigkeit. Und er schafft das, weil es entweder in einen Kontext geschaffen ist, wo es ein Stück weit logisch ist, aber eben es einem nicht zu nahe geht, so. Und oder halt vollkommen absurd ist, wie Inglourious Basterds, also wenn der Hitlers Gesicht zerschossen wird und was weiß ich. Das ist halt einfach, wird die Geschichte ad absurdum geführt. Ja, das ist die eine Sache. Das andere sind Gangstergeschichten größtenteils in den anderen Filmen davor. Da ist halt Gewalt sowieso dabei, aber er stellt das sehr stylisch und einfach mit einer Leichtigkeit dar. Und ich finde, Django Unchained, diese Leichtigkeit geht ihm ab. Und die geht ihm deswegen ab, weil das eben in diese Sklavengewalt, in diese Zeit einbettet, wo das eben was unglaublich, es wird in eine reale Zeit und nicht in eine Ad absurdum Zeit eingebettet. Also es ist nicht wie in Glorious Bastards, wo das ist nicht so passiert, sondern es ist tatsächlich so irgendwo in Texas, das hätte so passieren können, in Anführungszeichen. Ja, das hätte so passieren können. Und diese Mandingo-Kämpfe, auch fiktiv, aber es kann sicherlich welche gegeben haben, die das vielleicht gemacht haben, einzelne, dass sie ihre Sklaven bis zum Tod haben kämpfen lassen, was so brutal ist. Und diese explizite Gewalt, da geht einfach die Leichtigkeit verloren, weil sie so geschichtlich untermauert und eingebettet ist, dass ich das nicht in Anführungszeichen genießen kann, sondern das halt einfach wirklich dargestellt wird, wie übel und böse das System war. Und das ist es und das bleibt es und das da geht die Unterhaltung in Anführungszeichen verloren, gerade bei so expliziter Gewaltdarstellung, ja, wie das Augen ausdrücken oder das von dem Hund zerreißen lassen und solchen Sachen. Das, weißt du, wenn du bei Kill Bill das Auge rausreißt von einem von den 88 Yakuzern da, ist halt irgendwie, das ist ein ganz anderer Kontext, das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist etwas, was mir wirklich aufgestoßen ist und was ich sehr schade fand, weil ich da mit einem ganz anderen Gefühl drin saß. Und das
ich gefühlt habe, auch, sozusagen. Ich fand auch, der hat allgemein Probleme mit der Gewalt, weil er die immer sehr unterschiedlich darstellt. Mhm. Es gibt dann diese so total cartooneske Gewalt.
Genau.
Ne? Also es gibt so total extreme Gewalt, die überzeichnet ist, wie zum Beispiel am Anfang mit dem Pferd, wo sie den Typen in den Kopf schießen und der spritzt bis zum geht nicht mehr, oder am Ende, wenn sie da echt die Wände tapezieren mit Blut. Und da gibt es halt diese Gewalt, die auf einmal total auf den historischen Rahmen verweist, wie ernst das eigentlich gerade ist.
Mhm. Ne? Genau.
Und da hatte ich auch Probleme mit. Das war ja bei Inglourious Basterds nicht so, da war auch ein historischer Rahmen, Zweiter Weltkrieg, aber mehr auch nicht.
Ja, und halt auch einfach schön ad absurdum geführt. Ja, also es war halt dieses, am Ende werden alle Nazi-Größen umgebracht. Ja, also oder das ist halt, das ist einfach tatsächlich, das kann man nicht so ernst nehmen. Und tut man auch nicht und fühlt man auch nicht. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was Tarantino irgendwo immer mit ausgezeichnet hat, dass man teilweise drüber lachen musste, über Gewalt. Also und das ist hier in dem Fall überhaupt nicht. Und das ist einfach übel und so soll es auch dargestellt werden, aber. Da geht die Unterhaltung verloren, gerade in so einem Film, der das so aufbauscht, beziehungsweise so auch aufgeblasen ist am Ende und eben nicht stringent weitererzählt, finde ich.
Ja. Und auch oftmals so tut, als möchte er gar nicht so ernst sein.
Mhm. Genau.
Ja. Also durch den Kuckucksplan
zum Beispiel.
Ist ja immer noch so eine palpige Geschichte, so ein Groschenroman-Western irgendwo. Von zwei Kopfgeldjägern, die einfach auf Kopfgeldjagd gehen und dann noch, oder einfach so eine ganz grundsätzliche Rachegeschichte ist es ja. Ne? Mhm. Und da fand ich auch, der ist ja sehr widersprüchlich und der hat mich da auch sehr mit gemischten Gefühlen zurückgelassen, was die Gewalt angeht, was kein Tarantino bisher gemacht hat.
Ganz genau.
Ja. Genau. Gut. Ich glaube. Haben wir alles gesagt?
Einen kleinen Punkt noch, der nämlich noch zur Inszenierung. Hip-Hop-Musik im Western.
Clever?
Ja, netter Gedanke. Finde ich schön, dass man sagt, hey, Schwarze werden unterdrückt. Damals, heute haben sie die Musik erfunden, um darüber...
Ja.
Okay, wunderbar. Mhm. Passt perfekt. Gedanklich. Ja. Für mich ist allerdings die Musik, da ich selber Hip-Hop-Hörender bin, absolut im 20. 21. Jahrhundert verankert. Und sobald ich die höre, bin ich gedanklich auf den Straßen der Bronx in Anführungszeichen, als in einem Western. Sorry, das funktioniert nicht. Es war ein super Gedanke, den Tarantino da hatte für die Inszenierung, aber es funktioniert für mich leider nicht. Es ist für mich in der heutigen
Wobei
Zeit.
Wobei sie verankert. Da ja irgendwie auch auf den Straßen sind, ne? Ist ja auch mit der Kutsche da über die Straße rollen. Das sind halt die Straßen in der Zeit so. Also die Szene, das fand ich schon ziemlich clever. Also das hat mir gefallen, muss ich sagen. Darüber hinaus finde ich Rick Ross auch total geil, deswegen.
Ja, klar.
Das ist, aber ich kann verstehen. Kann ich verstehen. Ich glaube. Haben wir noch? Hast du noch was?
Nee.
Willst du noch was sagen?
Nee, ich glaube, ich habe all meine Punkte genannt. Ich will aber jetzt noch einmal für all die Leute, die jetzt halt das so interpretieren. Es bleibt ein Film, der unterhält, aber es ist halt für ein Tarantino meines Erachtens, und ich habe sowohl Death Proof als auch Hateful Eight gesehen, der schwächste Tarantino.
Für mich auch mit weitem Abstand der schwächste Tarantino, weil Django auch mit weitem Abstand das größte Stückwerk ist, wie ich finde. Da geht nicht viel zusammen. Der ist sehr, sehr stückwerkmäßig. So funktioniert nicht. Hat keine innere Balance.
Ja,
gut. Ist der Stu da?
Ich versuche gerade, hilf mir mal, Synonym für Desinteresse mit 7 Buchstaben.
Incorruptus.
Ja, seid ihr fertig?
Ja, ich glaube,
ich glaube, wir sind soweit durch.
Alles sagen gut, dürfen.
Gut, dann sage ich vielen Dank, Max, dass du dabei gewesen bist. Und dann alle Leute, die das jetzt hören, denken, Mensch, boah, mit dem sexy Soli oder dem sexy Stu würde ich jetzt gerne auch mal podcasten. Meldet euch.
Oder ihr wollt mit dem sexy Max podcasten.
Ja.
Meldet euch.
Dann meldet euch. Ihr seht, es ist möglich. Ja, wir sind offen für solche Gastauftritte. Und vielleicht hören wir den Max ja auch nochmal an anderer Seite nochmal auf einen anderen Podcast. Würde uns freuen. Und ich sag jetzt einfach mal Tschüss und überlasse euch beiden das Feld für die letzten Stimmen.
Ja. Ich bedanke mich auch beim Max, dass er dabei war. War sehr schön. Gerne nochmal wieder.
Danke.
Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Ich bin hier reingegangen ohne irgendwas. Deswegen, Leute da draußen, ist echt toll. Danke für die Möglichkeit. Tut es mir
Tschüss.
Nach.
Ciao.
Ciao.
But angry feelings are disagreeable. They make you act and look as well as feel unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way. By running, or jumping, or hitting the punching bag.
Was? Habt ihr schon auf Stopp gedrückt? Muss ich auch auf Stopp drücken?